Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Ja, und ich habe wieder gesiezt.
Das ging schnell. Zweiter Satz, erster Satz.
Oh, nochmal. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update. Mein Name ist Laura Droschinski und an meiner Seite begrüße ich heute Gregor Wortberg. Hallo lieber Gregor.
Hallo Laura.
Ja, heute ist Freitag, der 10. Januar 2025. Unser Redaktionsschluss war heute schon bereits um 9.30 Uhr aus Gründen, denn, bisschen Insiderwissen, wir haben immer am ersten Freitag des Monats, wenn es nicht der 2. Januar ist oder 3. Januar, nein, aber unseren Teamfreitag. Ja. Hier ist also heute in Mülheim volles Haus, aber noch nicht voll genug, deshalb der Hinweis: Wir haben noch ausgeschriebene Stellen für Datenschutzberater. Also wer den frischen Wind des neuen Jahres nutzen möchte und Lust auf Veränderungen hat, ihr seid recht herzlich eingeladen, euch bei uns weiterhin zu bewerben. Gregor, ich dachte, jetzt kommt irgendwas Nettes zu unserem Team, so nochmal unterstützende Worte, wie viel Spaß es bei uns macht.
Ja, das hast du so schön gesagt, da gab es eigentlich nichts hinzuzufügen, aber wir freuen uns auf euch, auf jeden von euch, der sich bei uns meldet.
Genau, richtig. Ja, kommen wir zu unseren wöchentlichen News. Es ist Anfang des Jahres, man merkt noch ein ganz klein wenig ruhiger, aber ich finde, wir haben ein paar schöne Themen rausgesucht. Was hast du denn heute auf dem Zettel, Gregor?
Ich wollte gerade sagen, der Europäische Gerichtshof ist doch schon recht aktiv gewesen. Nicht immer so mit Datenschutzbezug, haben wir festgestellt in der Vorarbeit, aber da sind schon in diesem Jahr einige Urteile gesprochen worden. Und da habe ich auch eins mitgebracht, im Kontext der Pflicht zur Angabe der Anrede beim Ticketkauf. Dann muss die EU-Kommission Schadensersatz zahlen wegen einer unzulässigen Datenübermittlung in die USA. Und ein Bußgeld aus Frankreich habe ich auch noch mitgebracht aufgrund des Kontaktdatenscrapings.
Cool. Ich habe auch ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof mitgebracht, zwar vom 19.12., aber auch nicht wenig frisch. Zum Thema Datenverarbeitung im Beschäftigtenkontext ist ja auch heute unser Top-Thema. Weiter geht's mit einer, fand ich, ganz interessanten Studie zum Thema Erfolg von Phishing-Links in Unternehmen. Und am Ende möchte ich natürlich noch was sagen zum Wechsel des DSK-Vorsitzes für dieses Jahr. Dann starte doch mal.
Ja, wir sind am Zahn der Zeit, so sage ich das jetzt einfach mal. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich am gestrigen 9. Januar geurteilt, dass die französische Bahngesellschaft SNCF keine Informationen zur Geschlechteridentität von Fahrgästen bei Kauf einer Fahrkarte als abzugebende Pflichtinformation erheben darf. Was steckt dahinter? Der französische Verband MUS, welcher sich gegen sexuelle Diskriminierung einsetzt, hatte geklagt, dass die systematische Erhebung der Anrede beim Fahrkartenkauf gegen die Grundsätze der DSGVO verstoße. Zunächst hatten die französische Aufsichtsbehörde und diverse Gerichte das nämlich alles abgelehnt und der Europäische Gerichtshof teilt jetzt nun aber diese Ansicht und urteilte, dass es für den Fahrkartenkauf und somit für die Vertragserfüllung nicht unerlässlich sei, zu erheben, ob eine Person mit Herr oder Frau angeredet werden möchte. Und diese Unerlässlichkeit für den Vertragsabschluss sei halt maßgeblich, auch diese Rechtsgrundlage eben anwenden zu können. Eine höfliche Kommunikationsform sei eben nicht maßgeblich für das Zustandekommen eines Vertrages und eine Lösung könne die Kommunikation mit einer allgemeinen und inklusiven Höflichkeitsformel sein, so heißt es im Urteil. Ebenso wurde seitens des EuGH abgelehnt, dass ein berechtigtes Interesse zur höflichen Kommunikation der französischen Bahn für diese Erhebung vorliege. Und das wurde mit dem Verweis auf das Risiko der Diskriminierung aufgrund der Geschlechteridentität knapp abgelehnt. Übertragen auf den ein oder anderen Online-Shop oder Newsletter, da dürfte diese Entscheidung dann auch in Deutschland durchaus interessant sein, weil da sehen wir ja dann doch sehr, sehr regelmäßig, dass eben diese Informationen abgerufen und abgefragt werden. In einem LTO-Artikel hieß es, dass bei der Deutschen Bahn es übrigens möglich sei, auch die Anrede neutral auszuwählen.
Ja, am Ende ist es wahrscheinlich dann wiederum die Entscheidungsgewalt des Betroffenen, die hier vielleicht manchmal auch den Ausschlag geben kann oder eben es nicht als Pflichtfeld zu deklarieren. Ja, aber dass man sich mit den berechtigten Interessen beim Thema Höflichkeit auseinandersetzt, ich glaube, das habe ich auch noch nicht gehört. Jedenfalls nicht auf dieser Ebene. Aber cool. Ja, der EuGH stärkt den Datenschutz am Arbeitsplatz und nach seinen Aussagen sollen oder müssen nationale Regeln und Betriebsvereinbarungen höchsten Anforderungen genügen. Der Europäische Gerichtshof hat mit einem Urteil vom 19. Dezember 2024 klargestellt, dass nationale Gesetze und Betriebsvereinbarungen zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten den strengen Vorgaben der DSGVO entsprechen müssen. Dieses Urteil wurde im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens des Bundesarbeitsgerichts gesprochen. Und ja, zum zugrunde liegenden Fall, also Hintergrund des Urteils, war ein Fall, in dem ein Unternehmen mithilfe von der SAP-Software oder einer SAP-Software Daten seiner Mitarbeiter verarbeitete und anschließend an seine Muttergesellschaft in den USA übermittelte. Eine bestehende Betriebsvereinbarung schränkte die Nutzung personenbezogener Daten jedoch ein und regelte explizit, welche Kategorien verarbeitet werden dürfen und welche nicht. Ein Mitarbeiter klagte, da er eine Verletzung dieser Vereinbarung vermutete, woraufhin der EuGH eingeschaltet wurde. Ja, kommen wir zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, und zwar nach Artikel 88 DSGVO können spezifische Regeln zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten durch nationale Gesetze oder Betriebsvereinbarungen festgelegt werden. Das ist ja nichts Neues. Und der EuGH stellt infolgedessen klar, dass solche Regelungen keinesfalls die allgemeinen Datenschutzgrundsätze der DSGVO umgehen dürfen. Insbesondere sind die Anforderungen laut seinen Aussagen aus Artikel 5, 6 und 9 zu beachten, welche die Verarbeitung aus sensibler Daten nur unter strengen Bedingungen zulassen. Zudem betonte der Gerichtshof, dass der Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Kollektivvereinbarungen nicht die gerichtliche Überprüfung ausschließt. Also nationale Gesetze und Betriebsvereinbarungen werden vom EuGH dabei als gleichwertige Instrumente angesehen, die jedoch immer den hohen Datenschutzstandards genügen müssen. Also auch das, wir packen das mal hier in die Shownotes, das ist ein bisschen umfangreicheres Urteil, das war jetzt so die Kernessenz daraus. Wer sich dafür interessiert, sei das auf jeden Fall ans Herz gelegt, denn wie gesagt, dieses Urteil betont nochmal die Wichtigkeit der Unternehmen, ihre datenschutzrechtlichen Prozesse eben im Beschäftigtenkontext genau zu prüfen und dass eben Betriebsvereinbarungen und nationale Gesetze im Einklang eben mit der DSGVO auch in Gänze eingehalten werden müssen, um eben den Schutz der Mitarbeitenden zu gewährleisten. Ist ja immer wieder so ein Thema, Betriebsvereinbarung alleine, wie detailliert muss die sein oder auch eben nicht. Und ja, finde ich jetzt hier schon mal eine ganz schöne Konkretisierung vom Europäischen Gerichtshof.
Die EU-Kommission, ausgerechnet die EU-Kommission, ist aufgrund einer unzulässigen Übermittlung personenbezogener Daten in die USA zur Zahlung eines Schadensersatzes in Höhe von 400 Euro verpflichtet worden. Hintergrund ist die Klage eines deutschen Unternehmers, welcher eine Webseite der Kommission aufgerufen hatte. Ist übrigens nicht die Hauptwebseite, sondern eine Unterseite. Es war futureeu.europa.eu, ist mittlerweile auch nicht mehr aufrufbar. Also ich habe es zumindest nicht geschafft. In diesem Zuge sei eine Übermittlung personenbezogener Daten in die USA erfolgt. Der Zugriff erfolgte passenderweise im Zeitraum zwischen dem Ende des Privacy Shield Abkommens und dem neuen Data Privacy Frameworks. In diesem Zeitraum erfolgte die Datenübermittlung dann aufgrund der Einbindung des Sign-in with Facebook-Buttons auf der Webseite. Durch das Einbinden des Buttons sei die Datenverarbeitung dann auch dem Webseitenbetreiber zuzuordnen. Und darüber hinaus habe zwischen der EU-Kommission und Meta, dem Facebook-Mutterkonzern, keine Vereinbarung zur Datenübermittlung vorgelegen, also sprich keine geeigneten Garantien, wie zum Beispiel Standardvertragsklauseln. Erinnert einen so ein bisschen an das Fashion-ID-Urteil vor einigen Jahren. Die Einbindung sei daher ein, Zitat, hinreichend qualifizierter Verstoß der EU-Kommission gegen Artikel 46 DSGVO, welcher eben die Datenübermittlung vorbehaltlich der geeigneten Garantien regelt. Und folglich sei für den Kläger unklar gewesen, wie unter anderem seine IP-Adresse denn nun verarbeitet werde. Ja, was nehmen wir daraus mit? Ich glaube, für Unternehmen gilt es dann weiterhin auch nochmal zu prüfen, an welcher Stelle personenbezogene Daten zum Beispiel auf der Webseite, an dritte Unternehmen übermittelt werden und dann natürlich auch sicherzustellen, dass diese vertraglich auch korrekt angebunden sind, ne, um halt auch eine datenschutzkonforme Übermittlung dann auch zu ermöglichen und sicherzustellen. Insbesondere sollte man natürlich aber auch beobachten, ob sich Rahmenbedingungen ändern, ne, wie jetzt zum Beispiel das Abkommen, das Ende eines Abkommens oder Angemessenheitsbeschlusses.
Genau, so ist es. Also da halt immer wieder das auch im Hinterkopf haben, dass das mit dem einmaligen Abhaken zu Beginn der Datenverarbeitung nicht getan ist, sondern auch immer wieder hier schauen, greifen da denn noch die entsprechenden Garantien.
Ja, momentan ist es in den USA recht ruhig, aber es kann sich jederzeit auch wieder ändern.
Richtig. Mitarbeiter in Unternehmen sind 2024 fast dreimal so häufig auf Phishing-Links hereingefallen wie noch im Vorjahr. So berichtet Heise diese Woche und bezieht sich auf eine Analyse des Sicherheitsunternehmens Netskope. Besonders betroffen waren Cloud-Speicherdienste, die sich wohl als wertvolle Angriffsziele für Cyberkriminelle etabliert haben. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum die Zunahme? Denn ja, trotz regelmäßiger Schulung im Umgang mit Phishing sehen Experten die Ursache für die gestiegenen Zahlen in zwei Faktoren. Nämlich zum einen der kognitiven Ermüdung durch die enorme Menge an Phishing-Versuchen und dann wiederum die zunehmende Kreativität der Angreifer. Denn ja, wie wir wissen, täuschend echte Nachahmungen von Webseiten machen es immer schwieriger, echte von gefälschten Seiten beispielsweise zu unterscheiden. Zudem stand ein Großteil der Phishing-Links mittlerweile nicht mehr aus E-Mails, sondern aus alternativen Quellen wie Suchmaschinen, Werbeanzeigen oder auch Kommentaren auf Webseiten. Fast 20% aller Phishing-Links führten von Suchmaschinen aus auf manipulierte Seiten und Cyberkriminelle nutzten dabei bezahlte Anzeigen oder Suchmaschinenoptimierung, um ihre falschen Webseiten prominent zu platzieren. 10% der Klicks empfielen auf Links von Shopping-Seiten, weitere stammten von Technologie-, Unterhaltungs- und Business-Seiten, oft versteckt in Anzeigen oder Kommentaren. Ganz besonders kritisch muss man halt sehen, dass halt auch viele Links zu gefälschten Login-Seiten von Cloud-Diensten führen. Also besonders oft waren hierbei Microsoft-Dienste wohl betroffen, aber auch die von Adobe Cloud oder DocuSign machten einen Großteil aus. Für Angreifer sind diese Zugangsdaten Gold wert, denn sie haben dadurch nicht nur Zugriff auf Unternehmensdaten gegebenenfalls, sondern es erleichtert halt auch weitere Angriffe um ein Vielfaches. Und was halt auch nochmal in dieser Studie klar wurde, ein zusätzliches Risiko, und das kriegen wir in der Praxis halt auch immer mal wieder mit, ist das sogenannte Schatten-IT-Thema. Also Mitarbeitende nutzen persönliche Cloud-Dienste und laden dort regelmäßig Daten hoch, teils bewusst, teils unabsichtlich, etwa durch automatische Backups. In 94% der Unternehmen kamen zudem generative KI-Anwendungen zum Einsatz, die ja nicht immer genehmigt waren. Und ja, was ist die Folge daraus? Dass eben halt auch sehr, sehr viele Unternehmen einfach grundsätzlich das verbieten, was natürlich für die Zukunft auch nicht so erfolgsversprechend ist und dann eben dazu führt, dass die Mitarbeiter dies heimlich tun. Ja, was ist zu unterstreichen, dass halt eben, wie wichtig es ist, umfassende Schutzmaßnahmen zu haben. Also neben dem klassischen Data Loss Protection setzen Unternehmen ja zunehmend auch auf Coaching-Tools. Das sei halt empfehlenswert, die halt eben Mitarbeitende warnen, wenn sensible Daten in unsichere Anwendungen geladen werden. Aber gleichzeitig entwickeln wohl auch Browser-Anbieter KI-basierte Technologien, um vor Phishing-Seiten zu schützen. Also weiterhin Phishing ein riesen Problem in der Weiterentwicklung ja auch der Angriffsstrategien und ja, wie gerade schon gesagt, Präventionsmaßnahmen als Unternehmen ist, glaube ich, hier das A und O und irgendwie versuchen die Mitarbeitenden bei Laune zu halten, dass sie nicht resignieren an irgendeiner Stelle und einfach das Bewusstsein schaffen, was halt auch eben alternative Phishing-Quellen angeht.
Ja, Sensibilisierung ist da wirklich das A und O.
Richtig.
Ich blicke zurück nach Frankreich. Die französische Datenschutzaufsichtsbehörde CNIL hat gegen das Unternehmen Casper ein Bußgeld in Höhe von 240.000 Euro ausgesprochen. Das Unternehmen ist Anbieter eines Tools, genau genommen eines Google Chrome Plugins, welches das Scraping, also das automatische Sammeln von Kontaktdaten von LinkedIn-Nutzern, deren Profil man besucht hat, und von anderen Webseiten ermöglicht. Die auf diese Weise gewonnenen Daten können dann zum Beispiel später genutzt werden, um eine werbliche Ansprache durchzuführen. In der auf diese Weise vom Unternehmen erstellten Datenbank finden sich schlanke 160 Millionen Kontakte. Muss man auch erstmal schaffen. Insbesondere Kern des Bußgeldes sind Verstöße gegen die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, Transparenzpflichten und das Auskunftsrecht. Die CNIL verpflichtete das Unternehmen neben dem Bußgeld auch innerhalb von 3 Monaten die von betroffenen Personen eingereichten Widersprüche umzusetzen und entsprechende Daten zu löschen und grundsätzlich, und das finde ich besonders interessant, alle betroffenen Personen zu informieren und das in einer geeigneten Sprache und auf Wunsch auch über die Datenquelle. Das innerhalb dann von 6 Monaten. Also da haben sie ein bisschen was zu tun. Finde ich aber besonders interessant, dass es halt auch und hervorhebenswert, dass es halt nicht immer nur bei Bußgeldern bleibt, sondern es auch andere Sanktionsmöglichkeiten gibt, die regelmäßig ausgesprochen werden. Zudem soll auch einfach grundsätzlich durch das Bußgeld die Aufmerksamkeit der betroffenen Personen gewonnen werden, um halt auch ihre Rechte geltend machen zu können.
Ja, kommen wir zu unserer letzten Nachricht für heute, denn die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Maike Kamp, hat den Vorsitz der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, kurz DSK, für das Jahr 2025 übernommen. Das teilte sie in einer Pressemitteilung vom 8. Januar mit. Ja, im Zentrum ihres Vorsitzes stehen zukunftsweisende Themen wie Anonymisierung und Pseudonymisierung personenbezogener Daten, und zudem wird sie die Wechselwirkungen zwischen der DSGVO und den europäischen Digitalrechtsakten, etwa dem Data Act oder dem Data Governance Act, als zentralen Schwerpunkt sehen. Und ein weiteres Ziel hat sie sich vorgenommen, nämlich die Standardisierung von Prüfkriterien der Datenschutzaufsichtsbehörden. Ich finde ein ganz interessantes Programm, was sie sich da vorgenommen hat. Ich glaube, wir wünschen ihr an dieser Stelle viel Erfolg für diese neue, sehr wichtige Aufgabe. Ja, ich persönlich habe ja so ein bisschen den Wunsch, vielleicht sie auch dann dieses Jahr in unserer Silvestershow begrüßen zu dürfen, damit sie uns ein wenig was über ihre Arbeit erzählt. Vielleicht an dieser Stelle natürlich auch der Hinweis, wer sie noch nicht gehört hat, was ja durchaus durch Weihnachts- und Januarurlaub sein kann. Unsere Silvesterfolge ist ja online seit Ende des Jahres. Und wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch hier reinhört, wenn noch nicht geschehen, oder uns sogar zuseht, denn auf YouTube findet ihr in unserem Kanal natürlich auch die ganze Folge als Video. Punkt.
Punkt.
Sind wir am Ende angekommen. Lieber Gregor, möchtest du noch was sagen?
Ich freue mich aufs Jahr 2025.
Ich auch. Ne? Ja, genau. Das wird cool. Dann danke ich dir erstmal soweit für die heutige Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch.
Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, schön, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und verabschieden uns bis nächste Woche. Bis dahin.
Bis bald.
Tschüss.